Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt ist langsam Ferienzeit. Das ist der Grund, warum wir jetzt abonnieren müssen. Jetzt haben wir sicher genug Geld. Nein, Spass beiseite. Aber ein unabhängiger, kritischer, liberaler Journalismus ist so nötig wie noch nie. Ihr könnt uns so unterstützen. Und wenn ihr anders wollt, könnt ihr uns auch Unterstützungsbeiträge zukommen lassen, spenden. Ihr seht es am Schluss der Shownotes, wie ihr das machen könnt. Es wird übrigens, das muss ich jetzt auch wieder muss eigentlich sagen, wirklich sehr viel gespendet. Also danke vielmals für die Unterstützung. Die ist wertvoll, die ist wichtig und die haltet das ganze Projekt am Laufen. Gut, ja, die meisten Leute sind sicher heute Morgen früh aufgestanden oder haben nicht können schlafen.
So wie mir.
Es war morgen um 5 Uhr, ich habe es also auch geschaut. Dominik, was gibt es zu sagen von der WM in USA, Mexiko, Kanada?
Ja, natürlich. Wir haben gewonnen gegen Algerien 2-0. Ist schön gewesen. Sie haben gut gespielt, soweit ich das als Nicht-Experte kann beurteilen. Mir ist aber der Guy Parmelin aufgefallen. Nicht, weil er neben dem Gianni Infantino gesessen ist, oder auch offenbar ist der Ignacio Cassis auch der gewesen. Nein, sein Hut wäre alles, hat sein Hut gesehen. Ein roter Hut, ähnlich wie der Donald Trump, aber mit einem anderen Text. Es steht drauf, Switzerland, great since 1291. Ich finde das grossartig. Den soll er anlegen, wenn er das nächste Mal ins Weisse Haus geht. Wir müssen nicht make Switzerland great again. Wir sind immer schon great gewesen. Das ist das, was er ausdrückt. Wir wissen, dass das nicht genau so stimmt. Aber ich finde es einfach saugut.
Ja, wieso stimmt das nicht? Wir sind doch seit 1291 gut.
Ja, wir sind schon gut, aber wir sind immer...
Du als Schweizer darfst du sowieso sagen, ich bin ja da nur als Untertan dazugekommen.
Genau. Ja, natürlich. Also gut sind wir schon gewesen. Aber wir sind nicht, also vor der Formstand von einem Land ist ja nicht immer auf 100%. Es schwankt ein bisschen, oder? Aber der Guy Parmelin gibt das natürlich zum Ausdruck. Wir sind einfach immer gut gewesen. Und ich finde das einfach so ein bisschen, der Humor, den finde ich gut. Und wie er dann posiert hat mit dem Liblino vom Chaka, vom Captain, der wirklich sau gut gespielt hat, oder? Obwohl er Arsenal ist, ganz ein schlimmes Team. Aber er war es. Nein, ich finde wirklich, Guy Parmelin macht überhaupt einen guten Job. Meine, er war ja in Washington gewesen, nachher ist er auf Salt Lake City, hat dort auch noch eine Fabrik von Stadler Rail besucht, sich getroffen mit Leuten dort, hat betont, wie die Schweiz investiert, insbesondere in die Berufslehre, oder? Ganz wichtig in den USA, weil die Amerikaner wissen, es gibt nur noch Industrie, wenn du Facharbeiter hast. Also ich glaube, der Mann ist wirklich auf einem Trip, wo er Trümpfe von der Schweiz ausspielt. Und dazu gehört jetzt eben die Kappe.
Genau, also muss man eins betonen, Bundespräsident Guy Parmelin zu Höchstform aufgelaufen jetzt auch als Bundespräsident. Er macht fast alles richtig und hat auch substanzielle Erfolge. Wir haben es gestern erwähnt, das Freihandelsabkommen mit Vietnam, auch etwas ganz Wichtiges. Jetzt, dass er Stadler unterstützt, weil Stadler tut ja ganz stark sich engagieren in der Berufsbildung in Amerika und das ist sehr, sehr wertvoll. Zweitens haben sie auch viel investiert. Was mir noch durch den Gedanken, also durch den Kopf gegangen ist, wenn du die zwei Spiele, das Spiel angeschaut hast und die zwei Mannschaften. Es ist ja schon noch lustig, dass die Schweiz aus dem angeblich unglaublich rassistischen Westen. Schaut mal die Nationalmannschaft an. Also Entschuldigung, das sind ja praktisch alles Leute afrikanischer Herkunft. Wie lange sie jetzt schon in der Schweiz sind oder im Westen,
spielt keine Rolle.
Aber es ist einfach afrikanische Herrschaft. Und Herrschaft, Herkunft. Und das Interessante ist doch, dass wenn man die Algerier anschaut, und das sind ja Muslime, das sind Nordafrikaner. Und wir müssen uns ja ständig vorhalten lassen, wir sagen grusige Rassisten hier im Westen, auch wenn wir ab und zu die Muslime oder vor allem die Islamisten kritisieren. Ja, schaut mal die Mannschaft an von Algerien. Homogen, alles Nordafrikaner. Das heisst entweder Araber oder Berber, aber vor allem wahrscheinlich Araber, weil Berber werden in Algerien auch nicht gut behandelt. Also, das sind also die Länder, die wir sollen uns belehren lassen, dass wir wahnsinnig rassistisch sind, während sie Opfer sind vom weltweiten Rassismus. So ein Unsinn! So einen totalen Unsinn! Schaut mal die europäischen Mannschaften an. Die sind alle Multikulti. Überall hat sich das Leistungsprinzip durchgesetzt, nämlich es spielt keine Rolle, woher du kommst, wie du aussiehst, wenn du gut schuttest, dann bist du in der Nationalmannschaft. Und was sich ja auch zeigt, ist einfach, dass die Afrikaner offensichtlich die besten Athleten sind von der Welt. Man sieht es ja überall. Die Leichtathletik haben es völlig erobert, jetzt tun sie den Fußball erobern. Und von dem her muss ich sagen, es war ein Vergnügen, diese wunderbare Mannschaft von der Schweiz. Und es geht gar nicht um Multikulti, sondern es geht einfach um das, das Leistungsprinzip zählt in der Schweiz. Und deshalb sind wir auch noch, wir sind noch nie so gut gewesen als Fußballnation. Wir sind ja, tut mir leid, wir sind früher nicht so wahnsinnig bekannt gewesen dafür. Und von dem her, auch das eine Genugtuung.
Eine grosse Genugtuung. Jetzt geht es in Achtelfinale eben gegen Kolumbien oder Ghana. Wird interessant. Ist aber machbar. Und dann wären wir im Viertelfinale. Da sind wir schon mal gewesen und sind schon mal rausgefallen im Viertelfinale. Aber stellen wir vor, Viertelfinale. Dann sind wir die kleine Schweiz. Dank diesen Zuwanderern unter den besten 8 Nationen im Fußball der Welt. Das ist ein Wahnsinn.
Das ist absurd. Ja, es ist absurd. Er hätte genau. Das gedacht mit einem Trainer aus der Türkei. Also es ist wirklich, meiner Meinung nach, man sagt es ja immer wieder, aber man muss eben mal richtig sehen, um was es da geht. Es geht nicht darum, dass wir Multikulti gut finden, wir finden das Leistungsprinzip gut. Deshalb genau. Finde ich, jeden Afrikaner, der in die Schweiz kommt und Erfolg hat und ein Unternehmen gründet oder sonst etwas Gutes macht, der ist willkommen. Aber die Penner aus Afghanistan, die Penner aus Afrika, die wollen wir nicht, die wir durchfüttern müssen. Sollen Fußball spielen und dann haben wir sie sehr, sehr gerne. Gut, gehen wir zurück zu der Schweiz. Ja, Dominik, du hast eine absolute, eine primäre Sensation ausgegeben. Es geht ums Stromabkommen. Erzähl.
Ja, die ständerätliche Energiekommission, die hat sich ja Ende letzte Woche ausgesprochen, jawohl, so halbpatzig, weißt, mit 6-4 Stimmen, mit 3 Enthaltungen. Das ist immer ein Zeichen, dass man sich nicht so sicher ist, dass etwas wirklich gut ist. Dass man das Stromabkommen jetzt einmal gut findet, darauf eintretet und die Umsetzung im innerstaatlichen Recht angeht, das ist dem Vernehmen nach eine Herkulesaufgabe. Also allein wegen dem Stromabkommen wird offenbar das Abstimmungsbüchlein am Schluss irgendwie 100 Seiten dick, weil das wahnsinnig viel Regulierung ist, die man übernehmen müssen. Wegen wem macht? Wegen der Europäischen Union. Das Interessante ist aber, dass Kritiker immer noch einfach nicht überzeugt sind. Einerseits Bergkantön, weißt du, der Versuch von Herrn Franzen und sonst Leute aus dem EDA oder auch vom Bundesamt für Energie, sozusagen wie zu sagen, ja, das, was nicht geregelt ist im Stromabkommen, das betrifft uns nicht. Also eben zum Beispiel die Frage, ob denn das Beihilferecht von der EU auch für die Staudämme in den Bergen von der Bergkanton gilt. Das hat man nicht können ausräumen bis jetzt. Und dann auch die ganze Frage halt von den Sanktionen. Und dort habe ich ein Papier gesehen und bekommen, wo zeigt, was das UVEC selber, also das Energiedepartement von Albert Rösti, an Sanktionen rechnet. Und das ist unglaublich. Also einerseits, zum Beispiel, wenn die Schweiz, wir wollen ja, dass die Grundversorgung weiter reguliert ist und dass dort Preise fix sind, also dass die politisch festgelegt werden. Wenn wir das machen und aber die Grundversorgung zu gross ist, also grösser als die EU will, dann kann zum Beispiel die EU könnte dann Lieferanten, Stromlieferanten aus der Schweiz bestrafen und den Marktzugang einschränken. Zweiter Punkt. Wenn
das darf ich schon unterbrechen, Dominik. Ja? Das ist ja eigentlich wirklich ironisch. Ich meine, die Linken sind ja immer die gewesen, die wollen, dass in der Grundversorgung reguliert wird. Und sie sind gegen die Liberalisierung vom Elektrizitätsmarkt. Ein sehr berühmter Sieg unter anderem von einem Menschen, der damals aufgestiegen ist als Star von dieser Partei, der Pierre-Yves Maillard.
Jawohl, jetzt Maillard,
der gleiche Maillard, hört gut zu hier draussen, ihr Linken. Der gleiche Maillard ist jetzt für das Stromabkommen. Ja, wieso ist er denn plötzlich für die Liberalisierung? Weil er ein Schwächling ist, weil er der Euro-Turbo in der eigenen Partei und in der eigenen Gewerkschaft nicht gewachsen war.
Genau, der Punkt ist wirklich, der betrifft wirklich Links und Grün, oder, wo unbedingt die Grundversorgung so gross wie möglich haben wollen. Wir können sie nur so gross haben, wie die EU erlaubt. Zweiter Punkt, Stromreserven für den Winter. Oder? Ich meine, wir müssen das haben. Die Winterstromlücke ist eine Realität. Wir sind abhängig von Import. Und darum, weil die Importe nicht sicher sind, weil sie aus der EU kommen, müssen wir Stromreserven haben. Wenn wir grössere Stromreserven auf die Seite tun, natürlich eben auch finanziell, die Stromreserven dann auf die Seite tun, die muss man ja entschädigen für das. Wenn wir das zu fest mehr machen, als die EU erlaubt, dann würde die EU, gemäss Departement Rösti, die Schweiz aus europäischen Stromgremien rausschmeissen. Also genau das, was sie, den Nadelstich, den sie jetzt schon machen. Das ist doch verrückt.
Gut, eben, also ich meine, es ist ja wirklich, wie soll ich sagen, es ist gut aus Sicht der Gegner von diesen Rahmenverträgen, ist natürlich schon sehr gut, dass es so langsam geht und dass natürlich vor allem jetzt immer mehr bekannt wird, was da unsere Diplomaten eingeräumt haben.
Oder dritte.
Auch die Leute aus dem UVEC, oder? Die haben ja selber, die Beamten sind ja alle beteiligt an diesen Verhandlungen. Muss man auch Albert Rösti sagen, Albert Rösti, was haben die da ausgehandelt? Ja, Dominik?
Der dritte Punkt, der schlägt wirklich am Fass den Boden raus. Wenn die Schweiz zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wenn sie irgendwelche Strommarktregeln von der EU nicht übernimmt, dann schreibt es UVEC, und das habe ich noch nie gelesen, das ist zwar in den Verträgen angelegt, aber das hat's noch nie, haben wir noch nie offen zugegeben, ja, dass man zum Beispiel dann ein Abkommen über technische Handelshemmnisse, das sogenannte MRA-Abkommen, nicht mehr aktualisiert. Also genau das, was die EU jetzt macht. Und das ist, die drei Beispiele sind alle interessant, weil sie zeigen, dass auch wenn wir das Stromabkommen haben, die Nadelstiche, wo ja heute Befürworter sagen, oh, die Nadelstiche sind so schlimm und darum müssen wir jetzt etwas unterzeichnen, damit die Nadelstiche nicht mehr möglich sind. Alle drei Nadelstiche sind auch in Zukunft möglich. Sie müssen zwar verhältnismäßig sein, jawohl, und das Schiedsgericht kann die Verhältnismäßigkeit beurteilen, aber es ist immer noch genau gleich. Also die Behauptung, wir müssen jetzt Verträge unterzeichnen, damit wir jetzt nett sein mit der EU, damit sie uns nicht mehr so piesacken kann. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie kann uns piesacken in Zukunft und sie darf es sogar machen. Sie hat eine juristische Grundlage, um uns piesacken. Es ist also noch viel schlimmer und wir können am Schluss nichts mehr dagegen machen. Wir müssen es akzeptieren, solange es verhältnismäßig ist.
Ja, genau. Und die Nadelstiche nehmen natürlich auch zu, weil wir ja der EU viel mehr überlassen, wo sie dürfen gestalten. Genau. Und wenn wir es dann nicht so machen, wie sie wollen, dann können sie unseren Nadelstich versetzen. Das können sie gar nicht, weil wir nicht so viel ihnen überlassen. Und selbst wenn wir autonomen Nachvollzug machen, haben sie nie das Recht, irgendwie zu sagen, ihr habt da im Fall nicht alles so schön nachvollzogen, wie wir das gerne hätten. Da haben sie nichts, können sie nichts machen. Gut, so wie wir unsere Beamten kennen, machen die das alles auf den kleinsten Punkten, so wie es Brüssel will. Ich glaube sowieso, dass die Schweiz wahrscheinlich, und dank unseren Beamten, unseren EU-Beamten, unseren Euro-Beamten, wahrscheinlich das beste EU-Mitglied ist, was es überhaupt gibt. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der die Regulierungen von der EU so schön umsetzen wie unsere Beamten. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ich habe heute darüber geschrieben im Memo. Ich möchte aber zuerst noch auf etwas eingehen, wo nämlich zusammenhängt. Es geht ja um Vermögen. Wir haben alle haben wir Vermögen? Die Schweizer haben ja am meisten Vermögen auf der ganzen Welt. 900'000 Franken. Das ist natürlich der grösste Teil. Zweite Säule, ist schon klar. Auch Immobilien sind wichtig. Aber wenn ihr noch etwas habt zum Anlegen, dann denkt dran, Wertmetall. Wertmetall ist gut. Silber vor allem ist gut. Das sind alles Werte, die bleiben, die mehr oder weniger bleiben. Sagen wir es so. Aber wenn ihr wollt, eine Firma haben, die das wirklich versteht und euch gut beraten, dann geht zu der BB Wertmetall. Hört jetzt gut zu.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber. Mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende August ein S-Deposito mit einer Zielinvestition von mindestens 100 Unzen und einer Mindesteinzahlung von 1'000 Schweizer Franken eröffnet und den Code Nebelspalter 26 angeben, bekommen Sie 1 Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, ich habe es erwähnt, das IWP hat eine neue Studie zur Einkommensungleichheit in der Schweiz veröffentlicht. Die Studie ist nicht ganz neu, die ist vor einem Jahr schon ein grosser Teil eigentlich veröffentlicht worden. Jetzt ist aber neu, dass sie jetzt auch im englischsprachigen Raum fassbar ist, auf Englisch erschienen ist, in einem renommierten wissenschaftlichen Magazin. Sehr, sehr wichtig, auch ein grosser Erfolg natürlich für die Autoren. Aber wichtig sind ja vor allem die Erkenntnisse. Und die Erkenntnisse sind schon erstaunlich, weil erstens, ja, man hört es ja so viel, es wird immer verreckter, oder? Es wird, die Menschheit ist immer mehr von sozialer Ungleichheit betroffen und so weiter. Das stimmt nicht, das stimmt eigentlich überhaupt nicht, das stimmt praktisch für alle westlichen Länder nicht. Amerika ist ein bisschen ein Sonderfall, wobei auch in Amerika gibt es sehr, sehr gute Leute, die sagen, nein, das stimmt eigentlich nicht. Aber in der Schweiz auf jeden Fall haben wir jetzt dank der IWP wirklich mal Zahlen. Dominik, was ist das Wichtigste?
Ja, es ist das wichtigste Narrativ von Cedric Wermuth, Mara Funicello, von Fabian Molina und von irgendwelchen sonst Leuten auf der linksgrünen Seite. Dass in der Schweiz hat man keine Chance zum Aufsteigen, es ist entscheidend, in welche Familie man vererbt wird und so weiter und so fort. Das IWP hat das genau angeschaut und zwar mit einer unglaublichen Datenfülle. Ich habe noch nie eine Studie gesehen für die Schweiz, wo die soziale Mobilität derart auf so viele Daten abstützt. Und im Durchschnitt lohnt sich lediglich 17% vom eigenen Einkommen auf die familiäre Herkunft zurückführen. 17% ist Vitamin B, 83% ist eigene Leistung. Wir sind wieder bei der Meritokratie, bei der Frage, ob wir ein Land sind, wo Leistung belohnt wird und man kann aufsteigen, wenn man fleissig ist. Und die Studie zeigt, jawohl, zu 83% sind wir das. Der Wert ist im Übrigen, das finde ich auch noch verrückt, in den letzten 40 Jahren ist der familiäre Einfluss nie grösser gewesen als 21%. Das ist Good News, vor allem für die Jungen da draussen, die uns zuhören. Ihr wisst, ihr könnt etwas erreichen. Ihr könnt in diesem Land arbeiten, ihr könnt aufsteigen. Es ist egal, ob eure Eltern Akademiker sind oder weiss auch nicht, was für einen Beruf haben. Es hängt von euch ab. Nehmt sie euch in eigene Hände und macht etwas draus.
Genau, wie die Fußballer, die heute gewonnen haben gegen Algerien. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, eben, soziale Ungleichheit wird immer schlimmer. Das IWP zeigt sehr gut, die reichsten 10% der Schweizer Einkommensbezüger haben etwa 30% der ganzen Einkommen. Das ist ein Wert, der zuerst vielleicht ein bisschen extrem wirkt, aber er ist nicht extrem. Und vor allem, er hat sich seit 100 Jahren nicht verändert. Und das ist das Entscheidende. Es hat sich überhaupt nicht verschärft, diese Situation. Und von dem her, wenn die Linke die ganze Zeit behauptet, ja, es sei immer, immer schlimmer, dann muss ich sagen, das Schlimmste ist eigentlich, dass Leute wie der Cedric Wermuth oder ein Matthias Meyer oder ein Fabian Molina alle von diesem Bildungssystem massiv profitiert haben. Sie alle haben Karriere gemacht. Der Cedric Wermuth hat todsicher, würde ich behaupten, wahrscheinlich verdient er sicher mehr als sein Vater. Dank einem super Bildungssystem, dank einem Land, das eben meritokratisch ist. Aber anstatt, dass sie mal das anerkennen und danken, wieso sagt der Cedric nie danken? Wieso sagt er nicht danken, dass er als, ja, was soll ich sagen, als ewiger Student, der er mal war, jetzt doch eine schöne Karriere können machen? Das ist doch Meritokratie. Das müssen wir mal anerkennen. Das machen die Leute nicht. Im Gegenteil, sie tun das Ressentiment bewirtschaften von dieser Mittelschicht, wo der Cedric Wermuth herkommt. Das ist ja die Mittelschicht, die am meisten nörgeln, wie sie selber, ja, halt nicht so begabt sind, wie sie vielleicht meinen.
Ja, und dann müssen wir einfach mal festhalten. Es ist linksgrüne Steuerpolitik, also die Steuern, die immer aufgehen. Es ist linksgrüne Raumordnungspolitik und Zuwanderungspolitik, die Immobilien immer unerschwinglicher machen. Es ist linksgrüne Verkehrspolitik, wo es jemandem, der etwas auf die Beine stellen Mühe macht, wenn er irgendwo hin muss fahren. Es ist linksgrüne Politik, wo das Unternehmertum oder eben die Menschen behindert im etwas anstellen aus ihren Träumen und ihren Talenten. Also die 83%, die es gibt noch, das ist Folge von einer noch einigermaßen bürgerlichen Politik. Aber der Bundesrat, Frau Bohm-Schneider, der Cedric Wermuth und der Fabian Molina und Tamara Funicello und alle die, Samira Marti, sie arbeiten daran, dass der Teil von diesen 17 immer grösser wird. Weil, wenn die Steuern entscheidender werden, wenn wenn du nur noch kannst dir Immobilien leisten, wenn du eben erbst, dann führt das dazu, dass deine familiäre Herkunft viel wichtiger wird. Und darum, das ist das Perverse. Oder sie bemängeln mehr Meritokratie, aber machen Politik zum Meritokratie und Leistungsgesellschaft kaputt machen. Da drehe ich fast durch.
Ja, das Gleiche. Und das ist vielleicht das Schlimmste, ist natürlich die Bildungspolitik. Die Bildungspolitik,
oh ja, genau.
Die linken Kreise am meisten das Leistungsprinzip bekämpfen. Sie machen es kaputt. Sie setzen Türen, dass man Prüfungen machen kann, je nach Lust und Laune. Der eine hat noch einen Zeitzuschlag von 2 Stunden, weil er mal einmal gesagt hat, er sei Legastheniker, keine Ahnung. Alle die linken Bildungsreformen, die zurzeit laufen, zerstören unser leistungsorientiertes Bildungssystem, das früher noch so erfolgreich war, dass ein Cedric Wermuth mit seinem Talent eine Karriere machen konnte. Der Sohn von Cedric Wermuth macht dann vielleicht auch wieder Karriere, aber nur aus feudalistischen Gründen, weil er nämlich den richtigen Vater hatte. Und das ist linke Politik heute. Das ist feudalistische Politik. Das hat nichts zu tun mit Meritokratie und auch mit Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist wirklich, du hast völlig recht, das ist pervers, dass die Leute, die immer behaupten, soziale Mobilität sei ein Problem in der Schweiz, sie machen alles, dass soziale Mobilität nicht mehr möglich ist. Dass sie nicht mehr möglich ist. Sie sind ja die, die zum Beispiel die Akademisierung total vorantrieben haben. Die Ruth Dreyfuss, da kann ich noch gut mich erinnern, mein Vater war damals ganz erschüttert, als er einmal gesagt hat, ja, eben, es ist nicht so gut, wenn alle die Matura machen. Und Ruth Dreyfuss hat den ausgeschimpft, als wäre er irgendein ganz schlimmer Ausbeuter. Dabei ist genau das der Punkt. Nein, wir brauchen nicht so viele Maturanden, die nachher Fabian Molina heissen oder Cedric Wermuth. Wir brauchen Leute, die in die Berufsbildung gehen. Und Berufsbildung ist auch so ein Thema, wo die Linken mit Reformen sehr viel Unheil angerichtet haben.
Wir brauchen Sergio Ermottis, der eine Banklehre macht und den Chef von einer der grössten Banken der Welt.
Genau. Weg mit den Akademikern. Weg mit den Akademikern. Wir haben viel zu viel. Auch wir sind zu viel. Wir gehen dazu. Wir machen es nächstes Leben machen wir eine Lehre. Als ich weiss nicht.
Als ja, das müssen wir dann noch diskutieren.
Das kann man dann lernen. Das ist dann, wenn die Linken an der Macht sind, gibt es dann einen Abschluss.
Eidgenössisch diplomierter Sozialist.
Ja, genau. Wobei, das ist heute schon so. Also wenn man Geschichte studiert, wird man diplomiert als Sozialdemokrat. Da könnt ihr sicher sein. Nein, wir gehen am Schluss noch auf etwas ganz Wichtiges sein. 250 Jahre gibt es Amerika. 1776, am 4. Juli, also wenn man ganz genau ist, am 2. Juli, hat der Kontinentalkongress gesagt, wir wollen die Unabhängigkeit von Großbritannien. Und am 4. Juli ist dann die sogenannte Erklärung von der, also Unabhängigkeitserklärung, Declaration of Independence, verabschiedet worden vom gleichen Kongress. Geschrieben hat die Erklärung der Thomas Jefferson. Und der Thomas Jefferson ist einer der grössten Founding Fathers war überhaupt. Ein unglaublich guter Schreiber, ein unglaublich guter, intelligenter Politiker und Intellektueller. Einer, der Cedric Wermuth etwas könnte lernen übrigens. Der hat die Declaration geschrieben. Lesen Sie wieder einmal. Es ist fantastisch. Dominik, hat Sie gelesen? Was sind die Erkenntnisse?
Ja, ich habe sie gelesen, weil ich morgen auf nebelspalter.ch finde einen kurzen Text. Also ich bin ja nicht Amerika-Experte, aber wenn man das liest, es ist ein Dokument eben von einer Unabhängigkeit, aber vor allem auch von einer Revolution mit dem, ich hätte jetzt fast gesagt Kugelschreiber, das hätte es damals noch nicht gegeben, mit dem Füllfederhalter. Es ist eine Revolution, du merkst, wie sie es betonen, es tut ihnen wahnsinnig leid, aber sie müssen jetzt unabhängig werden, weil sie wollen eine Regierung von Bürgerinnen und Bürgerinnen noch nicht, aber Bürger, die sich selber regieren. Und sie wollen eine Regierung, die verantwortlich ist gegenüber den Regierten. Also das demokratische Prinzip, das tun sie sozusagen wie auch zu Ende führen. Es gibt auch Historiker, die sagen, eigentlich ist es so keine Revolution, sondern in Amerika wird eigentlich das, was in Großbritannien im britischen System, in der Glorious Revolution von 1688 angelegt ist, letztlich eine Demokratie wird dort zu Ende geführt und zum Höhepunkt geführt. Und das spürt man drin, wenn man das liest. Sie tun sich auch x-mal entschuldigen, warum das sie jetzt gehen. Sie tun begründen auch. Es gibt, stell dir mal vor, die da Basti 1789 gestürmt haben, hätten noch begründet, warum sie das machen oder warum sie dann den König umlegen im Garten von der Tuilerie und so weiter. Nein, die tun wirklich begründen, warum sie gehen. Sie sagen, der König hat eben gegen die grundsätzlichen, von Gott gegebenen, vom natürlichen Recht gegebenen Recht, dass Menschen eben ihr Leben dürfen leben, dass sie frei sind und dass sie nach Glück streben dürfen, das hat der König verletzt. Und darum ist es das Recht von einem Volk zu sagen, tschüss, wir gehen. Das ist eigentlich die Hauptaussage, finde ich. Und das ist ein unglaubliches Dokument, das man unbedingt wieder mal lesen sollte.
Genau, und das Recht eben heisst auch, dass man Nein, ich kann sagen, zu der EU. Weil die EU eigentlich für viele Sachen steht, wo damals die amerikanische Revolution eben nicht hätte wollen. Selbstregierung ist nicht mehr das Thema von der EU.
Und damals
wird dazu führen, dass die Selbstregierung, die in der Schweiz noch eine längere Tradition hat als in Amerika, nämlich, wenn wir genau sind, da hat der Parmelin völlig recht, zurück auf 1291 geht. Ja, es ist wahr, 1231 ist die erste Landsgemeinde in Uri. Stellt euch das mal vor, 1231, Uri, Landsgemeinde. Landsgemeinde ist nichts anderes als Selbstregierung. Das war wirklich die Selbstregierung von Uri. Das ganze Tal hat sich selber regiert. Wir haben das also schon ziemlich lange und von dem her können wir auch nachvollziehen, was die Amerikaner da geschafft haben. Wie es ein grosses Land ist, ist natürlich die Bedeutung der amerikanischen Revolution dann grösser gewesen als unseren Rüttli-Schwur. Aber es ist genau das Gleiche. Es ist gleich und deshalb sind die Amerikaner uns auch verwandt. Sie sind verwandt, weil sie genau die gleiche Selbstregierung selber geschaffen haben und in der Welt dann verbreitet haben mit ihrem Vorbild. Und einfach der Dominik hat es gesagt, das ist ein irrsinniger Text, der ist auch unglaublich gut geschrieben. Vielleicht zum Schluss jetzt noch einfach, dass ihr das mitnehmt. Du hast es eigentlich schon ein bisschen paraphrasiert, aber ich sage es jetzt noch einmal, wie es so ein schöner Satz. Das ist der Anfang, also das ist die Präambel von dieser Declaration of Independence auf Deutsch. Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Was für ein wunderbarer Satz. Und auch noch nachträgen, weil ich höre schon, wie gewisse Leute da Der Thomas Jefferson wollte in der Declaration die Sklaverei verurteilen. Er wollte sie verurteilen. Obwohl er selber ein grosser Sklavenbesitzer war. Er hatte über 600 Sklaven. Eine Sklavin ist ihm so nahe gestanden, dass sie dann noch Kinder hatte von ihm. Also von dem her, er wusste, von was er redet. Zweitens, er hat sich nicht durchsetzen können, weil man gemerkt hat, die Südstaaten, die Sklaverei hatten, hätten nicht mitgemacht bei dieser Revolution. Man hätte einen faulen Kompromiss gemacht. Ein schlimmer, fauler Kompromiss, der am Schluss dazu geführt hat, dass man nachher 1861 bis 1865 einen der blutigsten Bürgerkriege der Weltgeschichte ausfechten musste, um das aufheben, zum sagen, alle Amerikaner sind gleich, ob schwarz oder weiß oder gelb oder braun oder rot. Alle sind gleich. Und das ist eine der grossen Leistungen, gerade nochmal eine von Amerika, dass sie selber das Problem gelöst haben mit einem Bürgerkrieg, wo bis zu 750'000 junge Amerikaner ihr Leben gelassen haben, zum Sklaven befreien. Was für ein Land. Es ist so ein irrsinniges Land und wir gratulieren herzlich den Vereinigten Staaten von Amerika zu ihrem 250. Geburtstag. Gut, das war es von Bern einfach heute an dem 3. Juli. Morgen ist der 4. Juli. Morgen ist dann wirklich das Jubiläum. Und das war Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr Amerika ein gutes Land findet. In dem Sinn, macht's gut. Schönes Wochenende, bis am Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch